Seit Donnerstag haben wir uns jetzt mit den verschiedenen Soli beschäftigt, der Zusammenfassung des Anliegens der Reformation durch Martin Luther. Und jeweils eine der Veranstaltungen war einem dieser Soli gewidmet. Das fing dann an mit Sola Fide, Solus Christus, Sola Scriptura, Sola Gratia und heute Morgen Soli Deo Gloria. Und zwischendurch war ich auch noch mit einzelnen Personen im Gespräch. Und dann ist unter anderem die Frage aufgetaucht, ja, wie kann das denn sein? Da heißt es nur Christus und dann heißt es nur die Bibel. Ja, nur die Bibel oder nur Christus? Oder nur die Gnade? Oder nur die Ehre Gott? Und das klingt ja auch erst einmal so, am Ende, wenn man sagt nur, dann bedeutet es ja, wir müssen uns auf eins beschränken. Also entweder nur Jesus, nur die Bibel, da merken wir, das fällt uns dann ja schon schwer, zu sagen, was ist denn jetzt das Allerwichtigste. Und da müssen wir sagen, nein, so ist das gar nicht gemeint. Sondern gemeint ist es ja, dass jeder dieser einzelnen Soli ein Aspekt unseres Glaubens in ganz besonderer Weise hervorhebt. Also wenn wir sagen Solus Christus, dann bedeutet das, wir können Verbindung nur zu Gott haben, nur durch Jesus Christus. Wenn wir sagen Sola Scriptura, dann heißt es, wenn wir wissen wollen, was Gott uns mitzuteilen hat, dann geht das eben nur durch die Bibel. Und wenn wir sagen Sola Gratia, dann meint das, wenn wir Vergebung unserer Schuld haben wollen, dann geht das nur durch Gnade. Also das heißt, verschiedene Aspekte unseres Glaubenslebens sind da angesprochen. Das ist nicht etwas, was gegeneinander spricht, was sich ausschließt, sondern diese verschiedenen Aspekte ergänzen sich. Und ich habe auch gesagt, dass jedes dieser Soli, was formuliert wird, ist von Luther immer formuliert worden als nur das und eben nicht noch das und das und das und das für diesen Bereich des Glaubens. Wenn wir Vergebung unserer Schuld haben wollen, dann können wir nicht sagen, da gibt es einmal die Gnade Gottes und dann gibt es auch noch die Vergebung der Kirche und dann gibt es auch noch unsere guten Werke und dann gibt es auch noch unsere Erkenntnis, sondern gibt es eben den Weg zur Erlösung nur über Gnade, nur ein Gnadengeschenk. Und wenn wir wissen wollen, was Gott uns zu sagen hat, dann dürfen wir nicht zu sehr auf unsere Bauchgefühle achten. Wir dürfen auch nicht sagen, was uns irgendein Engel offenbart oder was in den heiligen Schriften anderer Völker steht, sondern wenn wir wissen wollen, was Gott uns zu sagen hat, dann finden wir das eben nur durch die Bibel. Und auch nicht, wie die katholische Kirche bis heute sagt, durch die Bibel und durch die Tradition und das Lehramt der katholischen Kirche. Das ist bis heute Lehre der katholischen Kirche für jeden, der das wirklich katholisch vertritt. Und da sagt eben die Reformation, und ich stimme dem zu, nein, das, was Gott uns mitteilt, ist eben nicht durch die Vollmacht der Bischöfe, ist auch nicht durch die Tradition der Kirche, sondern es ist nur durch das, was wir in der Bibel wahrnehmen können. Heute Morgen sind wir dann ja auch schon eingestimmt worden auf Soli Deo Gloria. Ich denke, ihr habt das alle noch mit im Kopf, sodass wir die verschiedenen Halleluja im Himmel durchgegangen sind. Also wer da alle Halleluja ruft und wir wissen, was Halleluja heißt. Und wir wissen, wir sollten heute auch nicht zu viel Halleluja rufen. Habt ihr auch eine Erinnerung? Halleluja ist dann wieder für den Himmel gedacht. Aber wir haben erlaubt bekommen, so ab und zu dürfen wir es doch noch sagen, auch wenn es dann besonders reserviert ist für den Himmel. Besonders in Erinnerung ist mir dabei dann auch dieses Halleluja vom Messias. Also ich mag gerne so klassische Musik und unter anderem auch den Messias. Ich habe das dann, als das vorgestellt worden ist, gleich innerlich mitgehört. So das große Halleluja, 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 Halleluja. Kennt ihr doch auch, oder? Ja, also ich werde es jetzt nicht ganz so vorsingen, ich kann das auch nicht ganz so gut, aber wenn ihr das so mit einem großen Chor hört und mit Instrumentalbegleitung, also wenn ich das höre, da fühle ich mich schon halb im Himmel. Also wenn ihr keine klassische Musik hört dann und nicht mögt, ja dann vielleicht empfindet ihr das nicht so. Und als das so vorgetragen worden ist von dem Messias und dem großen Halleluja, dann musste ich gleich an anderen ganz bedeutenden evangelischen Kirchenmusiker denken. Wahrscheinlich der evangelische Kirchenmusiker der letzten 500 Jahre überhaupt. Ich weiß nicht, wenn wir hier eine Umfrage machen würden, an wen denkt ihr da zuerst? Gut, einige würden sagen, die meisten Kirchenlieder im Kirchengesangbuch sind von Paul Gerhardt. Ja, der ist auch wichtig. Nein, ich dachte jetzt eher an Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach, derjenige, der hunderte von Kantaten gedichtet hat und Oratorien, also etwas ganz tolle Musik, und die ja immer nach Jahrhunderten immer noch gespielt wird und Menschen fasziniert, selbst Menschen, die mit dem Glauben gar nichts zu tun haben. Und wusstet ihr, dass Johann Sebastian Bach unter jeder seiner Komposition gestellt hat, SDG, steht unter jeder seiner Komposition. Und das bedeutet genau das, Soli Deo Gloria. Also dieser Johann Sebastian Bach war nicht nur ein musikalisches Genie, der konnte nicht nur zig Instrumente spielen, die Hälfte seiner Söhne sind ihm da noch Musiker geworden und auch noch alle ziemlich bekannte Musiker geworden, sondern der hatte auch eine gewisse Demut, und zwar eine realistische Demut. Das war ja nicht irgendwie nur vorgespielt, denn eben die Leute, die da im Gottesdienst waren, die konnten ja nicht lesen, was hat er am Ende seiner Partitur geschrieben. Sondern das war ganz bewusst, er wollte sich immer wieder darauf konzentrieren, Gott hat mir eine Begabung gegeben und ich möchte diese Begabung nicht einsetzen, um am Ende als große Nummer rauszukommen oder um reich zu werden, sondern ich möchte diese Begabung einsetzen, dass dadurch Gott gelobt wird. Soli Deo Gloria. Und das ist mir immer wieder ganz bewusst. Also wenn ihr da mehr zu kennenlernen wollt, dann könnt ihr nach Leipzig gehen. Da ist ein Museum auch, was erinnert an ihn, da wo er Thomaskantor gewesen war. In Köthen, wo er längere Zeit war, kann man das auch noch besichtigen. Oder an seinem Geburtsort in Eisenach, da wo auch der Luther auf der Wartburg war. Das ist das Geburtshaus von Johann Sebastian Bach. Übrigens, wenn ich das neben mir erwähne, ihr merkt schon, ich bin ganz begeistert von diesem Mann auch. Der ist dann in meinem zweiten Band von Helden des Glaubens, kommt er auch vor und fand ich dann ganz faszinierend, diese Orte mit anzuschauen. Also Soli Deo Gloria, nur Gott allein die Ehre, auch bei solchen superbegabten Leuten wie bei dem Johann Sebastian Bach spielte das eine ganz wichtige Rolle. Und wenn hier am Ende dieses letzte Soli, was wir da haben, Soli Deo Gloria, dann ist die Frage, ja, was will denn Luther damit sagen? Wo gibt denn die Kirche der damaligen Zeit noch anderen die Ehre außerhalb von Gott? Und das war da tatsächlich auch so. Zum Teil ist das ja heute noch der Fall. Also wenn ihr zum Beispiel in die größte, prächtigste, wichtigste Kirche des Katholizismus geht, ist ja klar, der Petersdom in Rom. Also falls ihr mal in Rom seid, ich würde euch das empfehlen, das ist schon ein Erlebnis. Da bekommt man etwas mit von katholischer Frömmigkeit. Da bekommt man auch etwas mit von europäischer Kulturgeschichte. Also ich war da ein paar Mal drin und dann kommst du da rein, das ist ja wie ein Museum, so, und so riesig groß. Da würde alle eure Einfamilienhäuser würden da reinpassen, ich muss immer noch Platz da drin. Aber wenn du da siehst, also ich gehe da rein, ist für mich eher ein Museum und es ist eher ein Museum von der Größe der katholischen Kirche. Wenn ich da reinkomme, denke ich nicht Soli Deo Gloria. Warum? Weil mich auch an jeder Wand irgendeine Büste eines großen Papstes anlächelt. Oder irgendwo sind es auch noch Päpste, die sind dann mumifiziert, die liegen dann auch noch damit drin, die kannst du auch noch mitsehen. Und also es ist so viel Kunst drin und so viel die Wichtigkeit der katholischen Kirche. Da gibt es in goldenen Lettern eine Liste der ganzen Päpste der letzten Jahrhunderte. Also wenn du da durchgehst, dann denkst du, die katholische Kirche ist groß. Aber das, was die Leute nicht unbedingt denken, wenn sie da durchgehen, ist Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre. Und wenn ihr dann noch seht, wie die Päpste sich haben verehren lassen zur Zeit Luthers. Es gab im Spätmittelalter eine Verlautbarung der Päpste, das nannte sich das Dictatus Papae. Also das heißt vom Papst ein Diktat. Und da drin wurde dann geschrieben, der Papst ist wenig niedriger als Gott, aber viel höher als die Menschen. Also wer spielt da eine wichtige Rolle in der Kirche? Ja, bis heute ist das ja so. Also falls ihr dem Papst mal begegnet, einem wichtigen Bischof, dann müsst ihr auch wissen, wie ihr reagiert. Der ist dann ja in Ornat und so. Und dann musst du genau den richtigen Titel kennen. Nicht? Sonst ist das auch peinlich. Eure Magnifizenz oder eure Eminenz oder all so etwas. Nicht? Und dann mit Gold und Silber behängt und in einem großen Palast wohnend. Und dann fragen wir uns Soli Deo Gloria. Nein, dann denke ich mir, irgendwie, also wenn einer so viel Wert darauf legt, wenn du ihm begegnest, manchmal streckt er dir noch die Hand hin, dann musst du nicht kommen und die Hand drücken, nicht? Also das ist dann falsch, dann hast du das nicht verstanden, sondern du musst dann auf die Knie gehen und den Ring küssen oder die Hand küssen, weil du die große Ehre hast, dieser wichtigen Person zu begegnen, dem Monsignore so und so oder der Eminenz so und so und dann hast du den Segen. Und wie gesagt, da merken wir, diese Personen stehen so, so stark im Vordergrund. Und das war zur Zeit Luthers nicht anders. Diese Personen betrachten sich bis heute als Stellvertreter Gottes auf Erden. Was ist denn das? Stellvertreter Gottes auf Erden. Das heißt, wenn du den begegnest, dann begegnest du hier dem Stellvertreter Gottes auf Erden, fast Gott selbst. Und da merken wir, genau dagegen hat Luther hier gesprochen. Er hat gesagt, nur Gott die Ehre, keine Menschen und seien sie noch so wichtige Leitungspersonen in der christlichen Gemeinde oder in der Kirche, sollen Gott die Ehre wegnehmen, sondern es soll alles auf Gott ausgerichtet sein. Wenn die Menschen den Dienst dieser wichtigen Leute sehen, dann sollen sie am Ende nicht sagen, oh, wie groß ist Papst Pius der so und so vielte, sondern die sollen am Ende sagen, oh, wie groß ist Gott. Das soll am Ende mitgenommen werden. Und da wollte Martin Luther das korrigieren. Und dann war es ja nicht nur der Papst, der dabei eine Rolle gespielt hat, sondern eben auch die Kirche an sich. Bis heute betrachtet sich die katholische Kirche als Heilsvermittlungsanstalt. Cyprian, einer der wichtigen Kirchenväter, auch Heiliger der katholischen Kirche, hat gesagt, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Und das gilt bis heute noch, steht bis heute noch im Erwachsenenkatechismus der katholischen Kirche. Und da merken wir, hier ist eben auch nicht nur Soli Deo Gloria, nicht nur Gott steht im Mittelpunkt, sondern die Kirche als Heilsvermittlungsanstalt. Das ist jetzt nicht meine Erfindung, diese Formulierung kommt aus der katholischen Theologie, da steckt das drin. Und hier sagt Luther, das nicht. Und wenn er sagt, nur Gott die Ehre, dann bedeutet das eben auch bezüglich meiner Erlösung und deiner Erlösung, hat nur Gott die Ehre. Wir können uns am Ende nicht rühmen und sagen, wir waren doch noch ganz gute Kerle, wir haben das irgendwie noch hinbekommen. Oder Kerlinnen, ne? Ja, sondern am Ende müssen wir sagen, wir haben irgendwas probiert, aber das war mehr schlecht als recht. Und am Ende auch da, Gott allein die Ehre. Gott allein die Ehre, dass du nicht ewig verloren gehst, dass dir die Sünden vergeben werden, dass du ewiges Leben hast, wenn du das in Anspruch nehmen willst. Auch da gilt nur Gott allein die Ehre. Und letztendlich müssen wir sagen, das ist auch das Ziel des gesamten Handelns Gottes, wenn wir es mal wirklich genau nehmen. Wir könnten zum Beispiel sagen, ja, warum hat Gott denn Israel auserwählt? Und jetzt einen ganz logischen Grund finden wir dafür nicht. Gott hätte auch die Etrusker, Germanen, Syrer, was weiß ich, erwählen können. Er hat es nicht getan, das ist ja ganz klar. Er hat das Volk Israel erwählt. Aber ist das daran, weil das Volk so groß war? Weil die alle so klug waren? Weil die alle moralisch so vorbildlich waren? Nein, es ist reine Gnade. Gott hat das von sich aus entschieden. Und er hat es getan, weil er sich verherrlichen wollte. Und das war auch die Aufgabe des Volkes. Die Aufgabe des Volkes mit ihren Gottesdiensten, den Tempel, sollte dafür dienen, dass Gott vor den Heidenvölkern, vor den nicht-israelischen Völkern verherrlicht wird. Das war das eigentliche Ziel der Angelegenheit. Oder wir könnten sagen, überhaupt die ganze Schöpfung. Warum hat Gott die ganze Welt geschaffen? Manche Leute sind sehr von sich so eingenommen, dass sie sagen, ja, damit wir einen schönen Lebensraum haben. Ja, dann könnte ich sagen, ja, und warum hat er uns überhaupt geschaffen? Ja, damit er Gemeinschaft mit uns hat, ist durchaus eine richtige Antwort. Aber er hätte ja auch Gemeinschaft mit den Engeln haben können. Er hätte sich noch viel bessere Menschen schaffen können, als wir es sind. Und am Ende ist auch das zur Verherrlichung Gottes. Das ganze Universum, all die unsichtbaren Engel und was weiß ich, die sollen sehen, wie groß und wie herrlich und wie mächtig und wie vollkommen und wie kreativ Gott ist. Gott zur Ehre. Das wird ja übrigens auch im Jenseits, in der Ewigkeit, unser Hauptjob sein. Unser Hauptjob wird nicht sein, putzen und Wohnung einrichten und Urlaub planen und Bankett vorbereiten und so, sondern unsere Hauptaufgabe wird sein, Halleluja zu rufen. Gott zu loben, Gott zu ehren, Soli Deo Gloria zu singen oder so etwas. Manche Leute denken, das sei endlos langweilig, weil sie stellen sich vor, nach so 2 Stunden Halleluja rufen, haben wir doch dann langsam genug. Und das ist eben das Besondere, wir können uns da nicht hineinversetzen. Das wird eben nicht so sein wie hier auf der Erde, dass Sachen, wenn wir sie häufiger tun, öde werden, langweilig werden, sondern wir werden andauernd Freude dabei haben, so als wenn wir dauernd auf Drogen wären. Ja, natürlich nicht, dass jetzt einer anfängt, Drogen zu nehmen, um das so zu erfahren. Ne? Nein, nein, das hat viele negative Nebenwirkungen, da sollte man die Finger von lassen. Aber es wird einfach so sein, dass wir so innig in der Liebe mit Gott verbunden sind, dass wir nur ihn vor Augen haben, dass all die anderen Sachen unwichtig werden. Spielt alles gar keine Rolle mehr, einschließlich uns selbst. Da merken wir auch das. Und die Erlösung. Auch die Erlösung ist in erster Linie da, nicht dafür, dass du gerettet wirst. Manchmal nehmen wir uns zu wichtig. Da denken wir, ja gut, Gott hat die ganze Maschinerie des Himmels in Gang gesetzt, damit ich gerettet werde. Für wie wichtig nimmst du dich? Nein, das erste Ziel ist dabei, Gott hat diese ganze Errettung mit Jesus Christus gemacht, damit vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt die Liebe Gottes deutlich wird. Dass alle, das ganze Universum sieht, so groß ist die Liebe Gottes. Wenn ich das jetzt so aufzähle und ich sage, die Schöpfung und die Erlösung und das Volk Israel und die Gemeinde, alles nur zur Verherrlichung Gottes, das stimmt, genauso ist es in der Bibel. Der Tod Jesu ist nicht in erster Linie für unsere Erlösung, die ist wichtig, die spielt eine Rolle, aber noch viel mehr, weil Gott sich dadurch verherrlicht, dass er dich liebt, obwohl du aus Gottes Sicht gar nicht liebenswert bist, dass er dich erlöst, obwohl ihn keiner dazu zwingt und auch keiner ihn dazu zwingen kann. Ganz im Mittelpunkt steht Gott. Jetzt drängt sich natürlich für manche von uns der Gedanke auf, Gott ist aber ganz schön eingebildet, nicht? Irgendwie alles soll auf ihn ausgerichtet sein. Und wir merken das, weil wir selbst so gepolt sind, weil wir selbst häufig egoistisch sind, weil wir selbst gerne im Mittelpunkt stehen wollen, in der Firma, in der Gemeinde, in der Familie oder sonst etwas. Und bei uns ist dieser Egoismus Sünde, aus mehreren Gründen. Erst einmal, weil bei uns geht es so, wir geben das ja gar nicht weiter und uns gebührt diese Ehre auch gar nicht. Denn was haben wir schon geleistet im Vergleich zu Gott? Bei Gott müssen wir ja sagen, ihm gebührt wirklich diese Ehre. Also denn er hat ja all diese Sachen geleistet. Von ihm kommt ja all dieses raus. Und Gott steigt das Ganze auch nicht zu Kopf. Der bildet sich nicht plötzlich was darauf ein. Der hört nicht plötzlich auf mit seinem Handeln. Sondern er ist ja vollkommene Gnade, vollkommene Liebe, vollkommene Selbstlosigkeit. Wir würden das alles nicht so gut machen können. Deshalb, ja, Gott gebührt diese Ehre. Ihm steht das zu. Hier ist schon eine der ganz wichtigen Sachen, wo wir fragen können, von Leuten, die, manche Leute halten sich ja für sehr gut. Wenn du sie fragst, hast du gesündigt, da fällt ihnen nichts ein, höchstens das, was alle anderen machen oder manchmal selbst nicht das. Aber selbst wenn du ein super toller, guter Mensch bist, selbst wenn du alle 10 Gebote und noch alle anderen Gebote der Bibel 100% erfüllt hast, bei einigen Geboten sind wir alle daneben und ein Gebot ist beispielsweise in der Bibel, dass wir alle, also Gott Dank verpflichtet sind und dass wir alle mehr oder weniger undankbar sind. Also da habe ich viele Leute getroffen, mit denen ich spreche und die werfen dann Gott vor, dass er nicht immer das so gerade gerückt hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Da habe ich den Job nicht bekommen, da habe ich die Frau nicht bekommen, da bin ich krank geworden, da ist irgendwas passiert und da hätte Gott doch für sorgen müssen. Diesen Leuten sage ich häufig auch, wie häufig hast du Gott gedankt, als dir gut gegangen ist? Und dann schauen die mich komisch an und sagen, ja, das habe ich doch selbst gemacht. Und da denke ich, ja, das ist ja eine bequeme Sache. Also alles, was gut läuft, nehme ich auf meine Kappe und alles, was schief läuft, dafür ist Gott verantwortlich. Was ist denn das für eine Rechnung? Da müssen wir sagen, ja, ist dir bewusst, dass heute Gott die Sonne hat aufgehen lassen, damit du einen schönen Tag hast? Ist dir bewusst, dass heute Gott deinen Kreislauf in Gang gesetzt hat? Frag mal Mediziner, was da nur im Blutkreislauf alles abläuft. Wie viele verschiedene Substanzen da drin sind, dass dein Körper überhaupt funktioniert? Das hat Gott einfach gratis dir geschenkt. Die komplizierteste Maschine überhaupt. Da ging es ein iPhone, eine einfache Sache. Ja, du kannst ja mal testen. Was glaubst du? In 50 Jahren funktioniert dein iPhone auch noch? Ja, hier bei den menschlichen Körpern könnt ihr testen. Hier sind einige, die sind sogar älter als 50, ne? Und funktionieren immer noch. Ja. Und das sogar noch von sich selbst aus. Die braucht nicht dauernd Mechaniker, nicht einschicken, ne? Also funktioniert nicht mehr einschicken zu Apple oder so. Nee, sondern das funktioniert so. Und das ist ja ein Geschenk Gottes an dich. Dein Ehepartner, sofern du verheiratet bist, alle, die noch nicht verheiratet sind, da kommt das dann noch, da steht dann im Neuen Testament, sogar im 1. Korintherbrief, der Ehepartner ist ein Charismata Gottes. Also wenn ihr bisher nicht gewusst habt, dass ihr Charismatiker seid, dann sind jetzt alle Ehepartner sind mit diesem Tag hier Charismatiker geworden. Denn Charismata heißt der Gnadengabe Gottes und da steht ganz eindeutig, dein Ehepartner ist eine Gnadengabe Gottes. Das ewige Leben, Römerbrief, ist eine Gnadengabe Gottes. Die Vergebung der Sünde ist eine Gnadengabe Gottes. Und das sind ja alles wahnsinnig wichtige Sachen. Das heißt, wir sind Gott Dank schuldig, nicht weil er eingebildet ist, sondern weil er es wert ist, weil er würdig ist, weil er uns ja jeden Tag beschenkt, nur wir das häufig gar nicht wahrnehmen. Da ist es ganz wichtig, dass wir Gott die Ehre geben, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also einmal, es ist eine realistische Sicht auf unser Leben und die Existenz der ganzen Welt. Gott steht dahinter, ganz realistisch. Also immer wieder fasziniert mich so Medizin. Und ab und zu lese ich mal etwas über Medizin, freue mich auch darüber, dass wir gute Ärzte haben, die uns helfen können. Da habe ich gerade gestern oder vorgestern mit einem von euch gesprochen. Ich weiß nicht, wer es war. Ich weiß nicht, wo du sitzt jetzt. Aber da war jemand, der Medizin studiert. Oder? Und da haben wir uns miteinander unterhalten. Dann sind wir so im Gespräch drauf gekommen. Es gibt wahnsinnig viel Wissen in der Medizin. Aber am Ende, kein Arzt kann dich heilen. Das ist so. Ja, was ein Arzt machen kann, der schneidet dir zum Beispiel den Bauch ab, wurschtelt da etwas rum, näht das hinterher wieder zu. Aber wie wächst das denn wieder zusammen? Kein Arzt kann es machen, dass dein Körper zusammenwächst. Der kann ihn aufschneiden, aber zusammenwachsen kann er nicht. Ja, ich weiß das. Ich hatte mehrere große Operationen, eine so große Bauchoperation, bis heute eine große Narbe von hier den ganzen Bauch runter. Als ich dann morgens aufgewacht war, da war der Bauch getackert. Ich dachte immer, die nähen das zu. Nein, das waren dann so getackert, so Metallklammern da dran. Und fürchterliche Schmerzen, halb ohnmächtig geworden dabei. Aber zum Glück, die Klammern sind jetzt alle draußen. Ne? Das ist alles wieder zusammengewachsen, weil Gott den Körper so wunderbar geschaffen hat, dass der wieder zusammenwächst. Du schneidest dir einen Finger auf, stell dir mal vor, das würde dein Leben lang offen bleiben. Kein Arzt kann das wieder zumachen. Ist alles damit drin. Das ist ein Geschenk Gottes an dich, dass das alles so wunderbar funktioniert. Und dann ist es ein realistischer Blick darauf, auf unsere Welt, in der wir drin sind, dass wir Gott die Ehre geben, dass wir Gott Danke sagen. Ein realistischer Blick. Alles andere ist Dummheit, wenn wir das nicht wahrnehmen. Der realistische Blick auf die Welt und unser Leben ist genau das. Ich glaube auch, dass diese Ausrichtung, dass wir Gott die Ehre geben, dass wir Gott den Dank geben, ist pädagogisch wichtig für dich und für mich. Ihr könnt das mal probieren, wenn ihr gerade mal in so einer Phase seid, wo ihr euch richtig down fühlt. Ach, alles läuft so schlecht, keiner will was von mir wissen und wer weiß, wie die Zukunft geht und ich habe meinen Job verloren oder die Ehe geht schlecht. Und selbst wenn es gar nicht besser wird, probier einfach mal, Gott Danke zu sagen, was trotzdem noch gut ist und was trotzdem Gott in deinem Leben noch bewirkt. Und du wirst plötzlich merken, dein Blickwinkel verändert sich vollkommen. Meistens regen wir uns nämlich über die Sachen auf und bohren uns da hinein, die wir sowieso nicht verändern können. Das ist ja das, was Jesus sagt in der Bergpredigt. Er sagt, sorget nicht um den morgigen Tag, jeder Tag hat eine eigene Sorge. Und dann berichtet er noch, denn die Heiden sorgen sich um das und das, unter anderem um ihre Lebenslänge. Und dann sagt Jesus, ja, was kannst du durch all deine Sorgen deiner Lebenslänge nur eine Elle hinzusetzen? Und die Antwort ist ja ganz leicht, gar nichts. Du kannst noch so viel Müsli essen und noch so viel ins Fitnessstudio gehen und noch so viel tief durchatmen und genügend schlafen und wenig Fleisch und Kaffee und was weiß ich. Und dann gehst du nach draußen und wirst vom Ziegelstein erschlagen. Ja. Es gibt manche Menschen, auch Christen, da habe ich den Eindruck, sie legen allen Wert darauf, möglichst gesund zu sterben. Ja. Und ich meine, gut, ist ja auch nett so, ne? Ich habe auch nichts dagegen, gesund zu sein. Aber am Ende müssen wir doch sagen, vieles dieses Sorgen vergisst manchmal, dass am Ende Gott der Entscheidende ist. Und ich glaube, wenn wir das immer wieder neu lernen, in allen Problemen, in allen Schwierigkeiten, nicht so tun, als ob die nicht da sind. Es gibt ja auch so die Kraft des positiven Denkens. Nicht? Du musst mal denken, alles ist gut, alles ist gut. Du schaust morgens in den Spiegel und du sagst, ich bin schön und so. Nicht? Und, ja. Und irgendwann wirst du es auch, oder? Also, wie gesagt, bei mir hat es immer noch nicht ganz funktioniert. Ja, aber zum Glück muss ich auch nicht jedem gefallen. Es genügt mir, wenn meine Frau dann sagt, ist in Ordnung. Ne? So, ja. Also, das ist ja mehr so Gehirnmanipulation. Das ist mehr Einbildung. Dadurch verändert sich ja nichts. Du kannst es ja mal probieren. Ne? Wenn du da einen mobbenden Chef hast, dann sagst du, mein Chef ist lieb, mein Chef ist lieb. Und dann kommst du hin und dann haut er dir wieder eine runter verbal. Und dann merkst du, die Realität verändert sich nicht durch Gehirnjogging. Ne? Aber wodurch sie sich verändert, wenn wir die andere Perspektive haben, wenn wir nämlich sehen, über meinem Chef gibt es noch einen höheren Chef. Und zwar den Allerhöchsten. Und du bist Kind des Allerhöchsten Chefs. Und der lässt dich eben nicht einfach fallen, auch wenn er dir manchmal schwere Sachen zumutet. Und da merken wir, wenn wir Soli Deo Gloria, nur Gott die Ehre geben, verändert sich unsere Perspektive nicht durch Einbildung, weil wir plötzlich einen anderen Blick für die Realität bekommen, in der wir sind. Da sind so viele Leute, die meinen, die sind die Chefs oder die haben zu sagen oder zu tun. Nicht? Manche dieser Leute treten regelmäßig auch irgendwo in den Medien auf. Nicht? Jetzt ist der Erdogan richtig glücklich. Er ist noch etwas mächtiger und noch etwas größer und so. Ja, was meinst du, wer sich in 2000 Jahren noch an Erdogan erinnert? Ja, kein Mensch, niemand. Wenn die Erde so lange existiert, was ich nicht glaube, nicht? Aber ja. Aber wen kennt ihr denn noch als die super tollen Politiker vor 500 Jahren? Ja, gar nicht mehr 1000. Die sind alle vergessen, alle längst vergessen. Dann merken wir, den Chef, an den wir glauben, dessen Angestellte wir sind, nicht nur eigentlich dessen Kinder wir sind, der ist viel, viel größer. Dem gebührt alle Ehre, alles Lob. Und das hilft uns, die richtige Perspektive zu bekommen. Nicht nur auf unsere begrenzten Möglichkeiten zu schauen. Nicht nur egoistisch und selbstgerecht zu werden, weil wir meinen, wir sind so toll. Sondern zu sehen, auf wen es hier in der Welt eigentlich ankommt und auf wen es in meinem Leben auch eigentlich ankommt, die richtige Perspektive zu bekommen. Weg von unseren Problemen, von unserer Begrenztheit, von den Problemen innerhalb der Gemeinde. Manche Leute lassen sich auch in ihrer Gemeinde nur auf das Negative fixieren, was schief läuft. Und in den meisten Gemeinden laufen Sachen schief. Und manchmal müssen wir auch drauf schauen. Ich will nicht sagen, Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist in Ordnung, so auch nicht. Aber manchmal ist die Perspektive zu einseitig. Wir müssen sehen, Gott steht ja noch weit hinter dem Pastor und den Ältesten und was weiß ich. Und Gott kann da ja eingreifen. Und Gott bewirkt selbst in manchen schlechten Gemeinden noch positive Dinge, weil er dahinter steht. Also wir müssen hier, glaube ich, manchmal realistisch sein. Ich habe zwar jetzt auch, ich habe schon mal 10 Jahre in der Schweiz gelebt, aber ich will mir das jetzt nicht wagen, von der Schweiz zu sagen. Aber die Deutschen sind weltweit bekannt dafür, dass sie immer die Probleme sehen. Ich bin manchmal fasziniert von meinen amerikanischen Geschwistern. Bei den amerikanischen Geschwistern, also die meisten, die ich kenne, ist immer alles super. Alles ist great und alles ist fantastisch und alles ist super. Manchmal finde ich das ja auch ermutigend, aber manchmal denke ich auch, hey, übertreibt es auch ein bisschen. Also wir als Gemeinde haben zum Beispiel eine Sache, die bei uns sehr gut, wo wir Leute erreichen für den Glauben. Wir machen so seit 10 Jahren Baseballcamp. Und da haben wir Kontakt zu einer Gemeinde in Texas. Und dann kommen da einmal im Jahr so eine Gruppe von Texanern und die machen dann mit den deutschen Kids in Detmold Baseball. Und die Kinder, die kommen schon einfach, weil sowas sind die nicht gewöhnt. Da ist das Kind das erste Mal, nimmt den Baseballschläger in die Hand. Super, toll, fantastisch. Das Kind hat noch gar nicht geschlagen, ne? Aber es ist schon fantastisch, ja. Und wenn ich als typischer Deutscher da hinkommen würde, dann würde ich sagen, naja, irgendwie nicht schlecht. Wird vielleicht auch noch mal was draus. Ja, und dann denke ich schon, das ist positiv, ne? Ja. Und also manche, die übertreiben es sehr in diesem ganz Positiven, aber Deutsche sind bekannt, dass sie da das Glas immer halb leer sehen, so, nicht, als halb voll oder hat auch Chancen, hat auch wirkliche Stärken. Deshalb sind ja die deutschen Ingenieure nicht noch genauer, noch unzufrieden und so und hat Vor- und Nachteile. Aber so ist es bei uns. Wir dürfen, falls ihr euch damit identifizieren könnt, ihr sollt als Kinder unseres Herrn Jesus Christus, als Brüder des Herrn Jesus Christus, als Kinder Gottes, wenn ihr gläubig geworden seid, nicht immer nur auf das schauen, was noch schief läuft. Das kann deprimieren und manchmal verlieren wir aus dem Blick, dass Gott doch noch viel, viel größer ist. Ein Beispiel, was mir da immer vor Augen ist, wo ich mir denke, oh, Michael, pass auf, dass dir nicht genauso ergeht, ist von dem großen Propheten Elia. Für die Juden ist ja der Elia ein ganz, ganz wichtiger. Deshalb ist er auch auf dem Berg der Verklärung erschienen, neben Mose. Nicht? Neben Mose, der am meisten Wunder da getan hat, der Elia. Aber ihr wisst doch, der Elia hatte auch seine Krisen. Dann ist der Elia mal mitten in der Wüste und dann sagt er so, Gott, lass mich sterben. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Alle sind abgefallen und ich kenne auch manche Christen, die denken genauso. Alle sind schon abgefallen, ich bin der Einzige noch, ach, nimm mich doch in den Himmel. Und Gott ist ja so gnädig, der gibt ihm erstmal zu essen und zu trinken und Ruhepause und dann die Begegnung mit Gott. Und dann sagt Gott vor sich, ja, Elia, weißt du, nur damit du es weißt, so ganz stimmt das nicht. 7000 sind übrig geblieben in Israel. Nicht du allein. Da waren noch 6.999 neben dir. Und da brauchen wir manchmal auch diese Perspektive. Schaut nicht so sehr auf deine Möglichkeiten, auf die menschlichen Möglichkeiten. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre und nicht unserer Leistung und auch nicht uns selbst, sondern Gott handelt auch hier und heute. Er handelt auch in deiner Umgebung, er handelt in deinem Leben und dafür musst du die Augen aufmachen, sonst bist du undankbar und Undankbarkeit ist eine Sünde vor Gott. Das sollten wir deutlich vor Augen haben. Da war ich von der Zeit beim Arzt und ich muss manchmal zum Arzt wegen allen möglichen Zeugs und so, obwohl ich gar nicht gerne hingehe. Und ihr wisst ja beim Arzt, was sind die Gesprächsthemen im Wartezimmer? Ich musste 2 Stunden da warten im Wartezimmer, nicht? Und jeder hatte ausgetauscht, wem es noch schlechter geht. Ja, und am Ende, also ich habe erst mal versucht zu lesen, ich war dann abgelenkt durch die vielen Gespräche ringsherum, und am Ende habe ich mal dann ein Buch zugeklappt und habe dann dem Nachbarn, neben dem ich gesessen habe, gesagt, so, also ich bin Gott richtig dankbar, wie der mich heute beschenkt hat. Und der war erst mal still. So, ja. Aber hey, dann lasst, wenn ihr mal sowas erlebt, dann lasst euch doch nicht mit hineinziehen, auch noch einen Wettbewerb im Beschweren oder im Rumjammern da mitzumachen. Das ist es doch nicht wert. Wir kennen Gott, der in unserem Leben tätig ist, der uns beschenkt und ein Leben erhält und was weiß ich, jeden Tag. Und dann ist es doch vollkommen daneben, so rumzujammern, sondern Gott allein sei die Ehre. Das heißt ja ganz praktisch, das ist nicht nur eine theologische Aussage, das ist praktisch, was bedeutet das in deinem Leben, jeden Tag, im Wartezimmer, im Gespräch mit deinem Ehepartner, im Gespräch über die Gemeinde oder über die Kinder. Manche wissen auch bei ihren Kindern nur, was die falsch machen. Manchmal gibt es auch außerhalb Deutschlands noch Deutschdenkende, ne? Also, die dann genau diese Perspektive haben. Naja, also, ne? Ja. Okay, die haben zwar Abitur gemacht, gläubig sind sie auch geworden und fleißig sind sie auch, aber ja, wie die da den Garten machen, wie sie ihr Auto parken und, ne? Und so weiter. Und dann müssen wir sehen, hey, achte mal darauf, was Gott dir gegeben hat, wo Gott dich beschenkt. Ich bin nicht dafür, alles, was negativ ist, auszuklammern, zu tun, als ob es das nicht gibt. Aber es muss auf den gehörigen Stellenwert reduziert werden. Sonst bauen wir uns manchmal Berge auf, die wir uns aufgebaut haben. Wir machen uns Sorgen über Sachen, die übermorgen dran sind, statt zu sehen, wo uns Gott heute beschenkt hat. Das ist auch bei Soli Deo Gloria, spielt das eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und wenn wir Gott die Ehre geben, dann ist das so, dass erstmal das unser Denken verändert, dass Gott sich darüber freut und es wird deine Umgebung verändern. Das ist auch etwas, was die Engel sehen. Wir wissen ja, die Engel sind irgendwo mit dabei, ringsherum. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert. Ich will das jetzt auch nicht ausmalen, aber da hat Paulus doch solch eine Sache wie mit der Kopfbedeckung der Frau, da sagt er, den Engel zuliebe, nicht? Oder die Engel, die das sehen oder die dann zuschauen, was wir da so machen. Scheinbar auch die unsichtbare Welt hat Freude daran, wenn wir das Richtige tun. Und die anderen Christen sind ermutigt, wenn du Gott lobst und ihm die Ehre gibst. Und manche, die nicht gläubig sind, bekommen vielleicht die richtige Perspektive, dass sie Gott loben in ihrem Leben. Gott ist es wert, dass wir ihm loben und hier auf der Erde schon Danke sagen, immer wieder, dass wir ihn in den Mittelpunkt stellen. Wenn wir das nicht tun, dann ist die Gefahr, dass wir eben in Depressionen versinken. Es besteht die Gefahr, dass wir noch egoistischer oder vielleicht sogar größenwahnsinnig werden. Dann nämlich, wenn Gott uns gesegnet hat und wir uns dann einbilden, das sei unsere Leistung, die wir gemacht haben. Was es ja im Kern gar nicht ist. Sondern dann ohne Gott, ja, könnte keiner von uns lernen, keiner von uns morgens aufstehen, keiner seiner Arbeit nachgehen. All das, deren Intellekt ist ein Geschenk Gottes. Deine künstlerische Begabung ist ein Geschenk Gottes. Deine Geduld ist ein Geschenk Gottes. Deine Familie ist ein Geschenk Gottes. Dein Haus ist ein Geschenk Gottes oder deine Wohnung. All das sind doch Geschenke Gottes. Da müssen wir Gott loben. Er ist es wert, denn er hat uns das gegeben. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir egoistisch, undankbar, größenwahnsinnig oder manchmal ist es auch so, dass wir enttäuscht werden oder dass wir Abgötterei betreiben, weil wir anderen Leuten die Ehre geben statt Gott. Dass wir eben da sagen, wir haben das geleistet oder eben der und der hat es geleistet in unserer Umgebung. Und dass wir statt dem nicht Gott mit hineinnehmen. Heißt das denn jetzt, jetzt würden manche wahrscheinlich auch sagen, dass das ja gar nicht erlaubt ist, dass wir anderen Leute Danke sagen? War da nicht gerade so ein Dankdienst, Dankamt? Erinnert ihr euch daran? Jetzt müssen wir doch sagen, oh, falsch. Keine Menschen Danke sagen. Ich weiß, in manchen Gemeinden gibt es das auch. Du kannst dich abarbeiten dein Leben lang und fällst tot um oder halbtot um. Und damit du nicht stolz wirst, wird keiner dir Danke sagen, sondern dich höchstens noch böse anschauen. Ja, weil du jetzt nicht weiterarbeitest, sondern da zusammengebrochen bist. Ne? Ja. Und da müssen wir sagen, nee, das ist unbiblisch. Natürlich dürfen wir Menschen Danke sagen. Also ich finde es ja faszinierend, wie der Paulus das so drauf hat. Nicht? Also der Paulus an fast jedem Brief, den beginnt er erstmal mit, ich lobe euch, ich danke euch, ich habe eure Freimut bekannt gemacht in der ganzen Welt. Oder irgendwie solche Sachen kommen dann. Und er lügt nie, das ist keine billige Schmeichelei. Danach kommt dann aber auch immer, hier kann ich euch nicht loben. Und dann kommt da irgendwas, was aber noch nicht ganz so in Ordnung ist. Und ich musste sagen, ich habe von Paulus dabei viel gelernt. Ich habe euch ja gesagt, als typischer Deutscher, das Loben ist dann nicht ganz so wichtig. Und ich weiß, die ersten Jahre an der Bibelschule, als ich unterrichtet habe, ich bin dann mit den Schülern, mache ich jetzt immer noch, fahre ich so zu kleinen Praktika unterwegs. Wir sind zu einer Gemeinde eingeladen, machen eine Woche so Evangelisation, Kinderprogramm, Bibelstunden, also etwas. Und die Schüler leite ich an und ich zeige ihnen, wie das geht und ich bespreche das. Und bei den Besprechungen, also erstmal habe ich das Programm ordentlich voll gemacht, damit sie auch viel lernen können, so, ne? Und dann nach jedem der Sache, die sie gemacht haben, habe ich mit ihnen gesprochen und gesagt, also ja, das müsstest du noch etwas anders machen und das müsste noch so sein, das müsste noch so sein. Und dann gegen Mitte der Woche, da waren die ersten Schüler, die fingen da an zu weinen und ne, ich, so, ah, ich schaffe das gar nicht und das ist alles so schlimm. Und da habe ich gesagt, wieso, das war doch gar nicht so schlimm, war doch alles gut. Aber was habe ich gemacht? Ich habe es nicht gesagt. Ich habe gedacht, die wissen doch schon, dass es gut ist. Jetzt ernähre ich nur noch das, was noch nicht so ganz perfekt ist. Ja, und dann habe ich gemerkt, das ist ja gar nicht so. Und manchmal ist das in der Gemeinde genauso. Wir beschweren uns nur, wo es schief läuft, statt dann auch mal mit großer Dankbarkeit zu sagen, dass es gut ist. Wir müssen ja nicht die Person in den Mittelpunkt stellen. Uns ist ja total klar, dass Gott auch dahinter steht. Aber wir dürfen auch Menschen loben, sofern wir nicht aus dem Blick verlieren, dass Gott ist derjenige ist, der ihnen die Begabung gegeben hat, die Fähigkeit gegeben hat. Das steht dann noch dahinter. Und wir sollten schon darauf achten, dass Leute jetzt nicht zu, ich merke hier Deutsch für vorsichtig, nicht, dass sie zu hochmütig werden hier, also immer wieder mal einen drauf, so dann, nein, das nicht. Also ihr dürft loben, ihr sollt sogar loben. Warum? Weil das ist genau das Vorbild, was der Paulus in der Bibel tut, wo er den Gemeinden schreibt, er lobt sie, er sieht, was die geleistet haben. Sogar so einen, wo ich sagen würde, wie der Epaphroditus oder so, oder da sind ja noch ein paar andere Leute, die eigentlich gar nicht so toll was geleistet haben. Und trotzdem hebt der Paulus die sie ziemlich empor. Und ohne Lüge. Er sagt nur, was sie gemacht haben und empfiehlt sie dann den Gemeinden. Und ich glaube, hiervon können wir lernen. Das kann uns motivieren, weil wir damit ja auch Gott die Ehre geben. Gott, der Menschen begabt hat, Gott, der Menschen Kraft gegeben hat, Geduld gegeben hat, diese Menschen zu loben. Und wenn du mal gelobt wirst, dann reagiere da auch nicht deutsch, oder ich weiß nicht, ob Schweizer das eben genauso tun, dann sind ja viele Leute, die sind gleich beschämt, nicht, und schauen dann schon zum Boden und sagen, nein, das ist hier nicht und so. Und ja, also es gibt ja im Englischen dann den Ausdruck, nicht, fishing for compliments. Dann, ich meine, manchmal könnte es ja sogar, du willst wohl nochmal hören, wie gut du bist. Nicht? Nein, sag mir das nicht, doch, du bist so super, nein, doch, ja, nein, nein. Ja. Und dann mache ich das so lange, dass nach zwei Stunden immer noch, sag's mir nochmal. So, ja. Nein, sondern wenn einer dir sagt, du hast das super toll gemacht, dann freu dich doch auch darüber, dass Gott dir diese Begabung gegeben hat. Dann sag doch einfach nicht, nein, nicht, sondern sag doch danke, das freut mich, dass Gott das gebraucht hat. Sei dir bewusst, dass Gott dir die Kraft gegeben hat, aber freu dich darüber. Wir dürfen das tun, ohne dass Gott die Ehre weggenommen wird. Wenn wir nicht mehr an Gott denken, wenn wir dann nur denken, ich habe das jetzt ja groß gemacht, ich habe das alles alleine und Gott war da, dann ist das falsch, da ist was schief gelaufen. Aber wir alle brauchen ab und zu mal Ermutigung. Das ist ja auch, das hat Jesus seinen Jüngern gegenüber gesagt, Paulus seinen Mitarbeitern gesagt, Paulus den Gemeinden gesagt. Natürlich dürfen wir das. Wir müssen ja nicht in die Gefahr kommen, eingebildet zu werden. Und wir dürfen das machen bei Geschwistern in der Gemeinde, die sich selbstlos einbringen, die Gott gebraucht, dass wir sie ermutigen können, dass sie auch sehen, davor, wo sie sich eingesetzt haben, Gott hat das gebraucht, Gott hat dadurch gesegnet, das hilft ihnen dann auch weiter in der Zukunft dabei zu machen. Wir dürfen das tun in der Familie, wo ja viele Sachen selbstverständlich sind. Ich muss mich immer wieder daran erinnern. Dann freue ich mich ja, meine Frau hat das Essen gemacht und da muss ich mich immer wieder daran erinnern, Michael, sag auch mal Danke. Das sagt man auch, es hat gut geschmeckt. Oder Danke dafür, dass du das Hemd gebügelt hast oder so. Ihr wisst, dass wir häufig in der Familie, wir nehmen Sachen selbstverständlich und meckern nur dann, wenn mal was nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das ist eine vollkommen ungeistliche Einstellung. Gott hat dir deinen Ehepartner als Gnadengabe geschenkt und statt ihn jetzt dich darüber zu freuen und Gott Danke zu sagen, dem Partner Danke zu sagen, dann denken wir manchmal eher daran, eben noch an den Kleinigkeiten herumzumeckern, die noch nicht so perfekt sind, wie wir uns das vorstellen. Das ist hier eine der großen Gefahren der Ehe, dass wir uns an die guten Sachen der Ehe schnell gewöhnen, die Stärken des Partners schnell akzeptieren, die sind ja selbstverständlich. Wir würden dann erst merken, wenn wir mit jemand anders verheiratet sind, der das ganz anders macht, dass der das gar nicht so toll hinbekommt. Aber die Defizite, die fallen uns meistens lebenslang noch auf. Und das ist Unausgewogenheit, Undankbarkeit. Da verachten wir das Gnadengeschenk Gottes, was Gott uns geschenkt hat, statt uns dafür dankbar zu sein. Mancher, der dann als Christ, weil er weiß, er darf sich nicht trennen, nur darauf hofft, dass dann irgendwann da noch mal eine andere Chance entsteht. Aber das wäre doch vollkommen daneben. Sondern wir sollen uns freuen, vielleicht müssen wir unseren Blickwinkel mal verändern. Wieder neu schauen, was hat Gott uns da geschenkt. Jedes Ehepaar, also jedes Paar, was ich bisher verheiratet habe, habe ich verpflichtet vorher Eheeinführungskurs. Ich treffe mich mit den Leuten 5, 6, 7 Mal. Und das erste Mal frage ich sie immer, das wissen die natürlich noch nicht, dann sage ich so, was liebst du an deiner Freundin? Was gefällt dir? Und jetzt könnt ihr überlegen, was sagen da die meisten Männer? Sie sieht hübsch aus. Was noch? Sie sieht hübsch aus. Sie hat schöne Haare. Sie hat nette Augen. Und dann, ja und noch, nicht? Und dann hört das bald auf. Und bei der Frau frage ich dann eben auch nach und da manchmal ist etwas mehr, scheinbar Frauen schauen etwas genauer hin, die sagen selten, natürlich die ich getroffen habe, er sieht so hübsch aus, das ist nicht so häufig, aber die sagen zum Beispiel, er ist so lustig oder er ist so süß. Also das kommt dann mal, ne? Und so ein paar andere Sachen auch. Manche sagen auch, ja, der ist so intelligent, kommt auch mal vor. Das hatte meine Frau mir gesagt, dass sie mich geheiratet hat. Ja. Naja, also, irgendwo musste ich mit meiner Frau ja punkten. Und da ich jetzt nicht so sportlich war, nicht, und nicht so mit anderen Sachen punkten konnte dann dabei. Und also zwischenzeitlich hat sie mir auch schon gesagt, dass ja, Michael, ja, das Intelligent ist ja schön, aber ich würde mir wünschen, du wärst noch etwas romantischer. Ja, weil wenn ich meiner Frau die Liebe erkläre, dann klingt das eben eher systematisch. Nicht? Punkt 1, Punkt 2 und so und... Ja, und dann manchmal hätte sie sich gewünscht, dass ich sie einfach in die Arme nehme und dann trage durch die Schwelle und ihr tief in die Augen schaue. Und dann merke ich irgendwie, dann denke ich mir, ja, das ist so amerikanisch kitschig. Ne? Ja. Aber gut, ich bin noch beim Lernen. Ne? Ich bin noch beim Lernen dafür. Aber deshalb, mein Punkt war ja, ehre Gott über alles. Aber wenn du Gott über alles ehrst und Gott nur die Ehre gibst, dann gib ihm auch die Ehre für die Geschenke, mit denen er dir beschenkt. Und das ist unter anderem dein Partner, das sind deine Kinder, das sind die Leute in der Gemeinde, das sind die Leute, mit denen du zusammenarbeitest. Und wenn du das nicht tust, bist du undankbar, du gibst nicht Gott die Ehre, du wirfst ihm Sachen vor. Und hier können wir ganz praktisch lernen, das umzusetzen. Und wir dürfen andere loben, weil wir dadurch Gott loben, wenn uns das immer im Bewusstsein ist. Verdräng das nicht einfach, wenn jemand zu dir kommt. Nimm es an, sei dankbar und gib du dann den Dank weiter an Gott. Wenn jemand sagt, super, du hast toll gesungen oder ja super, du hast die Kinderstunde gut gemacht, dann freu dich darüber und gib das Dank an Gott weiter und sag ihm dann abends, Herr Jesus, danke dafür, dass du mir so eine Möglichkeit gegeben hast, Kinder zu begeistern. Das ist Dankbarkeit, das ist nicht Stolz. Das ist Dankbarkeit, du erkennst, was Gott dir geschenkt hat. Also da spielt das eine ganz wichtige Rolle. Gott soll die Ehre bekommen. Und wenn Gott die Ehre bekommen soll, das ist nicht nur eine Frage der Gebetszeit. In der Gebet sollte das berücksichtigt werden, sondern es ist eine Frage des Lebensstils, den wir haben. Wenn wir sagen, Gott bekommt die Ehre, dann äußert sich das beispielsweise darin, wie wir reden, wie wir über andere Menschen reden, wie wir über Gott reden, dass wir überhaupt über Gott reden. In Europa ist durch die letzten Jahrzehnte das Reden über Gott tabuisiert worden. Wir dürfen über alles Mögliche reden. Wir dürfen begeistert sein über irgendeinen Fußballstar, wir dürfen begeistert sein über einen Popsänger oder über einen Schauspieler, aber Und wir geben den Leuten ja auch Ehre, indem wir ihr Plakat aufhängen, überhaupt über sie reden, begeistert mit glühenden Augen da über sie sprechen, aber über Gott und Jesus nicht. Und hier heißt es, wenn du wirklich glaubst und das praktizieren willst, allein Gott die Ehre, dann muss sich das zeigen in dem, wie du über Gott redest. Wenn du nie über ihn redest, aber du sagst, ja, allein Gott die Ehre, dann bist du ein Lügner. Das stimmt ja gar nicht. Sondern muss sich das auch an dem zeigen. Wie redest du über Gott? Wes das Herz voll ist, fließt der Mund über. Kein Bibelvers, nicht? Also ja gut, so halb könnten wir sagen, Bibelvers, deutsches Sprichwort, aber das trifft ja den Punkt. Wenn dein Herz voll ist von Gott, weil du begeistert von ihm bist, und wenn du echt begeistert bist, wirst du darüber reden. Auch wenn andere manchmal die Nase rümpfen oder überrascht sind, erschreckt sind, weil sie nicht erwarten, dass du gerade was über den Glauben sagst. Du sollst eben auch sagen, was du Gott verdankst, ganz konkret im Gespräch mit anderen. Auch darin zeigt sich das. Es zeigt sich auch, wie du dein Leben planst. Denn wenn es heißt, Gott allein die Ehre, dann bedeutet es doch, die Ehre nicht zuerst für mich oder für sonst irgendwie etwas. Das bedeutet, wenn du noch dabei bist, eine Entscheidung zu treffen für deine Zukunft, beruflich, studienmäßig, sonst etwas, dann sollte auch bei diesen wichtigen Lebensentscheidungen die Ehre Gottes zuerst reinkommen. Und das heißt nicht, dass jetzt alle Missionare werden müssen oder Pastoren oder so, aber dass du dann sagst, wenn ich Lehrer werde in der Schule, dann mache ich das auch, um Gott zu verherrlichen. Ich mache das nicht, um hinterher Rektor zu werden oder viel Geld zu verdienen, was bei Lehrern meistens nicht klappt, da gibt es andere Berufe, verdient man mehr, nicht? Sondern du machst es, weil ich das tue ich, um Gott zu verherrlichen. Und das wird bestimmen, wie du mit dem Beruf umgehst. Das wird auch bestimmen, wie du deine Arbeit tust. Da gibt es so irgendwie mal das Beispiel von Spurgeon, hatte ich bei ihm mal das gelesen, weiß nicht bei welchem Vers. Dann sprach er davon, du siehst, ob ein Zimmermädchen gläubig ist oder nicht. Kennt ihr die Geschichte? Und so, du siehst es daran, ob sie den Dreck unter den Teppich kehrt oder nach draußen bringt. Ja, und das ist, ich habe das gut in Erinnerung behalten, weil ich habe eine Zeit lang während meines Studiums als Nachtportier in einem Hotel gearbeitet. Und zwar in Basel, falls ihr in Basel mal kommt, am Bahnhof SBB. Ihr kommt raus, gleich linke Hand ist das Hotel Euler. Da habe ich gearbeitet über, ich glaube, 4 Jahre hinweg. Und war Nachtportier, also für die ganze Nacht durchgearbeitet. Und unter anderem an der Rezeption, aber ich musste dann da überall auch durch Restaurant und dann putzen. Und da wusste ich, manche meiner Nachtportier-Kollegen, die haben das genau so gemacht, im Dreck irgendwo in die Ecke, nicht? Und dann... Ja, ich hatte nicht doppelt so viel zu tun. Aber hier heißt es auch, wenn ich Gott verherrliche, dann mache ich den Dreck nicht noch dazu, sondern dann nehme ich den Dreck da weg und mache meine Arbeit gut. Dadurch verherrliche ich Gott auch. Denn ich habe meinen Kollegen gesagt, ich bin Christ, die wussten, ich studiere Theologie. Und wenn sie dann merken, ich mache meine Arbeit so wischiwaschi, so das Minimum, ja, was ist das für ein Zeugnis für meinen Herrn Jesus Christus? Das ist aber gar kein gutes Zeugnis. Sondern ich soll ja auch Gott verherrlichen, indem ich die Arbeit, die ich tue, gut tue, ihn dadurch auch verherrlichen. Auch da drin steckt etwas. Lebensstil ist Gott verherrlichen. Den Lebensplan mit einzubinden. Zu wissen, das, was ich tue, tue ich für Gott. Nicht nur für meinen Chef. Nicht nur für meine Gemeinde. Ich tue das aus Dankbarkeit und Liebe Gott gegenüber. Ich will ihn verherrlichen, indem ich die Sache möglichst gut mache. Das spielt dabei eine wichtige Rolle. Also auch daran sollten wir denken. Und wenn ich Gott verherrliche, dann bedeutet es auch, dass ich die Eigenschaften und Wünsche Gottes, die er mir nennt, umsetze und versuche danach zu leben. Gott verherrlicht sich in deinem Leben beispielsweise dadurch, dass du unnormal handelst, verrückt handelst. Aber nicht verrückt, um verrückt zu sein, sondern verrückt zu sein, anders als die Welt, die dich umgibt. Das bedeutet zum Beispiel, du sollst das Licht in der Finsternis sein. Du sollst das Salz in der Suppe sein. Ja, das bedeutet ja, anders zu sein. Wenn wir alle so finster sind wie die Welt um uns herum, ja, dann fallen wir zwar nicht auf, aber wir verherrlichen Gott auch nicht. Soli Deo Gloria heißt, du sollst anders leben. Anders leben heißt beispielsweise, Vergebung auszusprechen. Wir sind in einer Welt, in der Vergebung äußerst selten stattfindet. Manche Leute halten vergessen für vergeben, verdrängen für vergeben, sublimieren für vergeben. Vergeben heißt, die Schuld eines anderen nicht wegzuerklären, sondern zu erkennen, aber nicht daran festzuhalten, nicht darauf rumzuhämmern, sondern zu sagen, ich vergebe dir und ich trage es dir nicht mehr nach. Und das ist unnormal, das ist unmenschlich. Das normal menschlich ist, einer ärgert dich, wenn er dich wirklich geärgert hat, dann bist du sauer. Du würdest dir am liebsten dem genauso entgegnen. Gut, manchen fallen die Entgegnungsworte erst zu Hause ein. Dann ist da irgendein Kollege, der haut dir eine um die Ohren verbal und in dem Moment, du bist einfach perplex und zu Hause fällt dir ein, was du alles hättest entgegnen können. Und wenn du dir immer mehr nachdenkst, dann träumst du schlecht und dann bekommst du Magenkrämpfe und das nächste Mal, wenn du ihm begegnest, bist du sauer. Und das haben wir doch gerade in der Bibel. Vergebung, auch den Leuten, die eigentlich gar nicht es wert sind, dass man ihnen vergibt. Und es gibt auch viele Christen, die machen sich kaputt, weil sie hier Gott nicht verherrlichen, sondern nur menschlich reagieren. Menschlich reagieren wie alle anderen Ungläubigen auch. Wie häufig gibt es in Gemeinden mangelnde Vergebungsbereitschaft? Ich kenne Gemeinden, die sind zersplittert worden aufgrund mangelnder Vergebungsbereitschaft. Die sagen mir dann, wenn ich erstmal hinkomme, ja, da ist eine Irrlehre so und so. Und ich erstmal glaube ich das ja auch, aber ich habe einige Gemeinden begleitet, die kurz vor der Trennung waren. Und dann haben die mir gesagt, große dogmatische Probleme. Und nachdem ich dann 3 Monate mit ihnen gearbeitet habe, kam heraus, der Bruder hat mir nicht die Hand gegeben am Ostermorgen vor 10 Jahren. Und seitdem wusste ich, der mag mich nicht. Und das habe ich gemerkt, denn der hat mich auch nicht mehr in den Dienst eingeplant. Und als ich Geburtstag habe, hat er es vergessen. Und wenn du erstmal darauf ausgestellt bist, dann fällt dir immer mehr ein, warum der schlecht ist. Der hat aber nie mit dem gesprochen. Weil das ist ja klar, der weiß ja, dass er mich nicht mag. Und ich bin doch nicht, dass ich zu dem gehe. Der muss doch umkehren. Und glaubt nicht, dass es das bei Christen nicht gibt. Das gibt es in christlichen Gemeinden. Das zerstört Gemeinschaft und das ist nicht Gott die Ehre geben. Da arbeiten wir wie irgendein Hühnerzüchterverein. Da müssen wir sagen, wir sollten doch in der Gemeinde anders arbeiten. Wir sollten so arbeiten, dass die Menschen in unserem Denken und Reden die Herrlichkeit unseres Herrn sehen. Den wir verherrlichen wollen. Und dann wird Gott verherrlicht, dass wir anders miteinander umgehen können als Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Oder bei uns in der Gemeinde sind zwischenzeitlich, meine Frau und ich haben das vor ein paar Wochen durchgezählt, 15 verschiedene Nationalitäten. Und sehr, sehr unterschiedliche. Von Südamerikaner, meine Frau ist Französin, ich bin Deutscher, dann haben wir Russlanddeutsche, dann haben wir richtige Russen, dann haben wir Ukrainer, dann haben wir Syrer, dann haben wir Iraker, dann ein paar afrikanische Länder. Und dann müssen wir sagen, da wird in der Welt viel über Integration geredet, dann komm zu uns in die Gemeinde und dann siehst du, wie Integration funktioniert. Dann würde ich sagen, da sollten wir vielleicht mal daran denken, die Frau Merkel einzuladen. Und sagen so, siehst du, so geht es. Das geht nicht einfach, indem du den Leuten einen Deutschkurs gibst und dann noch eine Wohnung und so und was. Da funktioniert Integration so nicht. Das ist viel zu wenig. Das ist ein kleiner Anfang. Aber wir merken doch, gerade als Christen können wir anders handeln als die Welt. Weil Gott uns die Kraft gegeben hat dazu, anders zu denken, über unseren Schatten zu springen, Vergebung auszusprechen, wo wir es menschlich nicht können, weil wir verbittert sind. Dankbar zu sein, da wo wir Sachen als selbstverständlich nehmen oder uns einbilden, wir seien so wahnsinnig wichtig. All solche Sachen, das ist auch Verherrlichung Gottes, soli deo gloria, weil nicht Michael Kott steht dann im Mittelpunkt und nicht, was weiß ich hier, Egon Müller steht im Mittelpunkt, sondern Gott steht im Mittelpunkt, er gebraucht uns und die Menschen merken, wenn sie uns anschauen, dass da Gott verherrlicht wird. In den Entscheidungen, die wir treffen, in der Freizeitgestaltung, wie wir sie machen, in den Zielen, die wir uns setzen, in dem, wie wir mit anderen Menschen umgehen, in dem, wie wir versuchen, unsere Ehe zu führen, nicht nur nach den Tipps, wie jeder Ungläubige das tut, sondern nach den Tipps und mit der Kraft Gottes, die er uns unser Herz gegeben hat, wenn wir dafür offen sind, wenn wir das wollen, wenn wir ihm unser Leben ausliefern. An dieser Stelle habe ich dann noch 2 Dinge mindestens jetzt vor. Und eine Sache ist, da seid ihr jetzt gefragt. Also wenn ich jetzt schon sage, ihr sollt dankbar sein, ihr sollt euch Ziele setzen mit dem Gedanken, Gott soll verherrlicht werden durch dein Leben, mit deinen Fähigkeiten. Ich sage dir, du sollst auch, um Gott zu verherrlichen, Vergebung anderen Menschen aussprechen. Du sollst, um Gott zu verherrlichen, dich in der Gemeinde einsetzen, selbst wenn keine Streicheleinheiten kommen. Ich sage ja, die sollten kommen, aber wenn sie nicht kommen, mach es trotzdem, denn du willst Gott dadurch verherrlichen. Und du sollst vor allem Gott dankbar sein für das, was er dir alles schenkt, neben all dem, was auch falsch läuft. Keine Schönfärberei. Ich weiß, in vielen Gemeinden läuft es wirklich schlecht. Ich weiß, manche Ehepartner sind auch wirklich nervig und manche Kinder auch und manche Arbeitskollegen auch. Aber nebenher sind sie auch Geschenk Gottes und auch Segen an uns. Wenn wir die Bibel sehen, dann müssten wir manchmal Gott sogar danken für Krankheit. Da gibt es einige, gerade charismatische Geschwister, die versuchen uns einzureden, Gott liebt uns, das stimmt ja auch. Und dann sagt er, und weil er uns liebt, müssen wir immer gesund sein. Und wenn du nicht gesund bist, dann hast du es nicht verstanden. Ich glaube, das ist ein ganz eingeschränktes Bild von Gott. Gott will, dass es dir gut geht, aber manchmal ist die Krankheit für dich besser als die Gesundheit. Das ist Erkenntnis Gottes. Das ist die Erkenntnis Gottes, die selbst Jesus uns vorgemacht hat. Da ist er im Garten Gethsemane und was betet er? Herr, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorübergehen. Jetzt müssten wir doch sagen, ja, dem müsst du nur stark genug glauben, dann hätte er nicht ans Kreuz gehen müssen. Denn immerhin am Kreuz zu sterben war unangenehm. Aber was kommt dann bei ihm? Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und genauso ist es doch bei uns auch. Ja, klar will ich gesund sein. Aber muss nicht bei jeder Bitte um Gesundheit immer noch dabei sein, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, weil manchmal verherrlicht sich Gott und führt dich selbst weiter durch Krankheit. Dann ist die Krankheit ein Segen. Für manche, ich glaube, ich habe es zwischendurch auch schon mal gesagt, ist sogar das frühe Sterben ein Segen. Wir denken manchmal, der Segen sei immer uralt zu werden. Der 90 ist besonders gesegnet. Dann schau doch mal, manche Personen der Bibel, den hätte ich ja gewünscht, dass sie viel früher gestorben wären. Ich meine, wäre doch viel schöner, wenn der Judas 2 Wochen vor Ostern Herzinfarkt bekommen hätte, oder? Oder wenn der Salomo 20 Jahre früher gestorben wäre und nicht seine ganze Abgötterei und seine Frauengeschichten gehabt hätte, wäre doch viel besser gewesen. Manchmal ist selbst das frühe Sterben ein Segen Gottes, weil Gott sieht, oh, der wird in der Zukunft Unsinn machen und dann ruft er uns schneller ab in die Ewigkeit, ne? Und jetzt will ich nicht sagen, dass wir uns alle danach ausstrecken müssten, früh zu sterben. Das auch nicht. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Nur das, was ich sagen will, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Weil ich weiß, wenn Gott sich verherrlicht, ist das viel, viel perfekter. Also mein kurzer Auftrag jetzt an euch ist, wiederum, wie auch das letzte Mal so eine Minute herum, nicht? Oder ein kleines bisschen mehr, diesmal tut euch doch gerade mal mit eurem Nachbarn zusammen, also ein Ehepartner oder sonst wo, der rechts und links neben sitzt, auch können auch 2 oder 3 Personen sein. Und jetzt machen wir das doch mal so, gleich ganz praktisch. Lasst uns doch mal eine Minute Zeit nehmen, Gott die Ehre zu geben von dem, was er in deinem Leben getan hat, wie er dich beschenkt jetzt. Auch mal für da Sachen zu danken, wo du denkst, nee, eigentlich freue ich mich gar nicht so sehr darüber. Aber dass wir nicht nur davon hören, dass wir es Gott die Ehre geben, sondern dass wir es ganz praktisch tun. Ja, ist das klar so? Also ich möchte euch auffordern, nicht denkt das nur und sagt nicht nur, es ist wahr, sondern gerade wo du sitzt, rechts, links, nimm einfach einen, der neben dir sitzt und dann sagt zusammen Gott Danke für das, was er tut. Gib Gott die Ehre für all sein Tun. Nur eine Minute. Ich weiß, ihr könnt auch eine Viertelstunde reden, dann ist so Gott, könnt ihr später weitermachen. Nur eine Minute. Ich gehe dann auch in der Minute hier nach unten und bete mit den Leuten, die da unten gerade stehen und sag Gott doch einfach Danke dafür. Danach habe ich noch einen Bibeltext, den ich euch vorlesen will. Also lauft da nicht weg, aber eine Minute mal Gott die Ehre geben für das, was er in unserem Leben tut und getan hat. Ja, lasst uns das gerade tun. Also ich glaube, das ist wichtig, deshalb mache ich das ja jetzt auch hier, ich kann euch sagen, macht das zu Hause, aber es ist hier wichtig, wenn wir auf das Wort Gottes hören, wenn wir auf Wahrheiten des Wortes Gottes hören, die möglichst auch gleich immer umzusetzen. Wenn wir das lange aufschieben, dann geht das alles verloren und am Ende muss ja Gott hören, was ihr sagt. Und deshalb finde ich es wichtig, wenn wir Gott die Ehre geben wollen, tut es immer und überall, am Arbeitsplatz, im Fahren, beim Auto, zu Hause und dann wird sich eure Perspektive ändern und Gott ist es würdig, dass er das bekommt. Ich möchte euch einen Bibeltext lesen, einen bekannten Bibeltext, wo ein Mensch genau das tut. Kein hoher Theologe, sondern einfach jemand, der im Alltag Gott die Ehre gibt. Ihr dürft das mitlesen aus Johannes 9, Johannes Kapitel 9. Johannes 9, ich lese ab Vers 1. Ich finde eine ganz schöne Begebenheit, die da steht, wo ein Mann, der blind geboren war, Jesus begegnet, Jesus sein Leben total verändert und das, was er macht, er gibt Gott die Ehre. Er sagt, alle Ehre an Gott. Und dann gibt es Leute in der Geschichte, das werdet ihr dann ja auch noch in Erinnerung haben, die versuchen irgendwelche anderen Strategien, weil ihnen das nicht passt, weil sie Gott nicht ehren wollen, versuchen sie es wegzuerklären. Und dann merken wir, genauso kann es heute auch laufen. Entweder wir geben Gott die Ehre oder wir probieren irgendwo uns rauszureden. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm, gehe zum Teich Schiloah, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die Nachbarn nun und die, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen, er ist's. Andere, nein, aber er sieht ihm ähnlich. Er selbst aber sprach, ich bin's. Da fragten ihn die Leute, wie sind deine Augen aufgetan worden? Er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen und sprach, gehe zum Teich Schiloah und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Da fragten sie ihn, wo ist er? Er antwortete, ich weiß es nicht. Da führten sie ihn, der vorher blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Er aber sprach zu ihnen, ein Brei legte auf meine Augen und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen einige der Pharisäer, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand ein Zwietracht unter ihnen. Da sprachen sie wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm, der deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren ist? Wieso ist er nun sehend? Seine Eltern antworteten ihnen und sprachen, wir wissen, dass dies unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Aber wieso er nun sehend ist, wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen geöffnet hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn, er ist alt genug, lasst ihn für sich selbst reden. Das sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt, wenn jemand ihn als den Christus bekenne, der soll aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn. Da riefen sie ihn noch einmal, den Menschen, der blind geworden war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und nun sehend bin. Da fragten sie ihn, was hat er dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Er antwortete ihnen, ich habe es euch doch schon gesagt und ihr habt nicht gehört. Was wollt ihr nochmals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da schmähten sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger, aber wir sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat, woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern denen, die gottesfürchtig sind und seinen Willen tun, die erhört er. Von Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan hatte. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Sie stießen ihn hinaus. Es kam aber vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist's, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach, Herr, ich glaube, und betete ihn an. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in die Welt gekommen, damit sie nicht sehen und sehend werden, und die sehen blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und fragten ihn, sind wir auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleiben eure Sünden. Ja, und dann dachten wir, ist das nicht eine fantastische Geschichte? So richtig aus dem Leben gegriffen. Also ich kann mir die Person vorstellen. Und falls ihr mal nach Israel fahrt, es sind ja einige Reisen davor angeboten gewesen, dann werdet ihr wahrscheinlich auch zum Teich Schiloah kommen. Nämlich genau diesem Teich, an dem das stattgefunden hat. Er ist ausgegraben dort. Und dann kann man sich das so richtig vorstellen. Das ist der Teich, wo die Pilger zum Tempel gekommen sind und sich gewaschen haben. Und dann ging es einen Weg hoch, eine Treppe hoch und dann zu den Tempeltreppen, dann in die Hallen Salomos in den Tempel hinein. Genau dieser See ist das. Und da hat Jesus den hingeschickt. Und manche versuchen jetzt lange zu überlegen, was war da wohl in diesem Brei drin? Ja. Das wäre ja genial, wenn wir den heute hätten. Die Augenheilkunde würde revolutioniert werden. Ich glaube, das ist genau das, was da drin steht. Das zeigt uns nämlich, wenn Gott will, kann er durch den letzten Dreck heilen. Weil Gott Gott ist. Jesus hätte ihm auch einfach bloß sagen müssen, werde sehend, hätte auch geklappt. Das war nicht der Dreck, der heilkräftig war, sondern es war das Wort Jesu, was heilkräftig war. Und wir lesen doch auch, es war nicht deshalb, weil der Kranke so gesund werden sollte, sondern hier steht, weil Gott sich verherrlichen wollte. Wir lesen noch nie, hatte jemanden einen Blindgeborenen sehend gemacht. Das ist ein messianisches Wunder, was hier passiert. Da, wo alle sehen müssten, Jesus ist Gott. Und genau das erkennt ja dieser Blinde auch, ohne große theologische Vorkenntnis. Dann kommt er ja zu Jesus und sagt, er betet für ihn an. Da sagt er ja, ich suche Gott. Wer ist das denn? Ich bin's. Und der überlegt nicht lange, sondern er gibt Gott die Ehre. Er sagt, Gott, du bist das. Du bist Jesus Christus. Du bist der Messias. Das lesen wir hier, ja. Also er sagt erstmal, wäre der nicht von Gott, könnte er nichts tun. Und dann als er Jesus trifft, dann sagt er, glaubst du an den Menschensohn? Das war ein alttestamentlicher Titel für den Messias. Da sagt er, ja, ich bin es, sagt er. Und dann steht, und er betete ihn an. Wen darf man alleine anbeten? Gott. Also irgendwo ist hier die Erkenntnis drin, hier ist Gott gegenwärtig in dem Jesus Christus, dem er begegnet ist. Und er macht gar keine großen falschen theologischen Überlegungen. Er läuft auch nicht einfach nur nach Hause und ist froh, dass er sehend ist, sondern mit Geduld erklärt er jedem, der es hören will, ich war blind und ich bin sehend geworden und der Jesus hat das gemacht und mit dem muss Gott sein. Diese Pharisäer können das ja alle nicht vertragen dort. Nicht? Die suchen nach irgendeinem Ausweg. Und die sind genauso wie viele Leute heute auch. Die wollen Gott die Ehre nicht geben, sondern sie wollen irgendetwas anderes. Sie mäkeln da herum, wo Gott hilft oder etwas tut. Sie wollen die Augen dafür verschließen, statt einfach zu sagen, danke, Herr Jesus, dass du handelst. Danke, dass du wirksam bist. Und genau darauf kommt es am Ende darauf an. Wir müssen nicht alles erklären können, was Gott in unserem Leben tut. Wie wollen wir das auch? Wir können ja schon nicht mal hundertprozentig verstehen, warum Gott uns vergibt und wie er uns vergibt. Und wenn wir uns von anderen Dingen bestimmen lassen als von Gott, dann werden wir das nicht machen. Die Eltern, warum haben die Eltern nicht auch einfach gesagt, Halleluja, lasst uns zu Jesus kommen und den feiern, der unseren Sohn gesund gemacht hat? Warum? Weil sie Menschenangst hatten. Die haben gedacht, was denken die anderen über uns, wenn wir hier Gott die Ehre geben? Dann werden wir aus der Synagoge ausgeschlossen. Und manche Leute sind heute genauso. Sie halten den Mund, weil sie befürchten, Nachteile aus ihrer Umgebung zu bekommen, statt einfach Gott die Ehre zu geben. Was ist denn am Ende wichtig? Dass du von den Pharisäern Anerkennung bekommst, hier in der Geschichte, oder dass wir Gott die Ehre geben? Das kann auch mal Nachteile bringen. Das kann mal sein, dass Leute dich für einen religiösen Spinner halten, wenn du dann von Gott sprichst, so. Aber am Ende kommt es doch darauf an, ob du Gott die Ehre gegeben hast und nicht, ob alle anderen dich toll gefunden haben, weil du so warst, wie sie sich das vorgestellt haben. Hier, die Eltern leider, sie haben versagt. Sie hätten sich zu ihrem Sohn stellen können, sie hätten einfach bezeugen können, genauso ist es. Stattdessen drücken sie sich um eine Antwort. Und die Pharisäer, die das mitbekommen, denen mehrfach bezeugt wird, die Eltern sagen, das war unser Sohn, der Sohn sagt mehrfach, Jesus hat mich geheilt. Aber das passte nicht in ihre Denkschemen hinein. Das darf so nicht sein, denn der war doch kein ordentlicher Pharisäer. Und vor allen Dingen, die Heilung hat er doch am Schabbat gemacht. Wie schlimm, kann doch gar nicht sein. Besser, der wäre noch blind gewesen. Ne? Da merkt man auch, wie menschenunfreundliches Denken dahinter ist. Der Blinde war dem total egal. Das passte nur nicht in ihr Schema. Und weil es nicht in ihr Schema passte, waren sie Gott nicht dankbar für das, was er getan hat. Und hier ist es, glaube ich, wichtig, dass wir in unserem Leben nicht versuchen, Gott zu verdrängen. Ich habe das ja selbst gemacht. Ich brauche Gott da nicht. Oder ach, was werden die anderen denken, Menschenangst davor zu haben. Sondern für das, was Gott in deinem Leben getan hat. Die meisten von euch sind nicht blind geboren, gehe ich davon aus. Aber Gott hat in deinem Leben gewirkt. Er hat dich zu ihm gezogen. Er hat dir Eltern geschenkt. Er hat dir Verstand geschenkt, Leben gegeben. Vielleicht sind hier auch einige, die sich noch nicht trauen, sich zu Jesus Christus zu bekennen. die eigentlich wissen, dass er die Wahrheit gesagt hat, aber weil sie Angst haben vor ihrer Umgebung, wie sie reagiert. Da würde ich sagen, auch da kommt es nicht drauf an, sondern Gott, gib Gott die Ehre, dass du deine Sünde bekennst, dass du um Vergebung bittest, dass du ein neues Leben bekommst und dass Jesus dann dein Leben erneuert. Auch das ist da eine Möglichkeit, Gott die Ehre zu geben. Wenn wir nicht versuchen, auf eigenen Wegen gerettet zu werden, sondern wenn wir deutlich sagen, Herr Jesus, dafür bist du gekommen, danke dafür, du bist derjenige, der mein Herr ist, du bist mein Erlöser, du bist mein Erretter, du bist mein Herr, dass das damit rauskommt. Also geht nach Hause und gebt Gott die Ehre, allein Gott die Ehre, denn er ist es wert. Es wird deine Perspektive verändern, es ist ein Blick, der realistisch ist, du wirst dankbar dadurch. Du bist Gott gehorsam dadurch, du wirst dein Leben verändert bekommen durch das, was Gott macht. Du wirst die unsichtbaren Welten Zeugnis sein. Du wirst die Menschen, die Gott nicht kennen, auf ihn aufmerksam machen, einfach weil du Gott Danke sagst. Tu das und lass dich nicht nur auf die negativen Aspekte konzentrieren. Handle auch so, dass du Gott verherrlichst, indem du Entscheidungen in deinem Leben triffst, die Gott groß machen und nicht die dich nur groß machen. Handle so, dass du beispielsweise Vergebung aussprichst, da wo alle anderen keine Vergebung aussprechen würden, sondern wo alle anderen nur auf ihrem Recht beharren. Handle göttlich, handle so, wie Gott denkt und wie nach den Maßstäben Gottes, nach der Frucht des Heiligen Geistes, die in dir ist, wenn du gläubiger Christ geworden bist. Das heißt, dann soll dein Leben gekennzeichnet werden von Freude, Friede, Geduld, Langmut, Freundlichkeit. Galater 5. Also auch das ist das, was Gott in dir bewirken will, zu seiner Verherrlichung, und das ist revolutionierend im eigenen Leben. Das können wir nicht von uns aus machen, da sind wir auf ihn angewiesen, und da möchte ich doch gerade in einem Gebet ihn noch darum bitten, dass er euch das in Erinnerung ruft in eurem Alltag und dass ihr da ihn verherrlicht vor den Menschen, mit denen ihr zu tun habt. Ihr dürft gerne dazu aufstehen, ich bete gerade noch. Vater im Himmel, du bist es wert, dass wir dich loben, dass wir dich preisen. Weil du bist wirklich alles. Ohne dich könnten wir gar nichts. Ohne dich würden wir nicht geboren werden. Ohne dich hätten wir keine unserer positiven Eigenschaften. Ohne dich hätten wir keine Eltern und keinen Partner, keine Gemeinde, keine Freunde. Ohne dich hätten wir nicht die Erlösung und die Sündenvergebung. Ohne dich hätten wir keine Hoffnung für die Zukunft. Ohne dich gäbe es keine Ewigkeit. Ohne dich gibt es das ganze Universum nicht. Du bist groß und du bist herrlich und du bist wunderbar. Und selbst in den Dingen, die wir nicht verstehen, wissen wir, dass du dahinter stehst und dass du einen guten Plan damit hast. Ich möchte dich bitten für meine Geschwister, die heute Nachmittag da sind, und auch für mich selbst, dass wir das nicht vergessen. Erinnere du uns immer wieder daran. Und lass du uns ein Leben führen, was dich verherrlicht. Dass Menschen, in dem, wie wir leben, sehen, dass wir deine Kinder sind, dass wir dir nachfolgen, dass wir nicht reagieren, wie jeder andere Mensch reagiert, sondern dass wir nach deinen Maßstäben reagieren. Dass wir nicht nur rummäkeln und uns beschweren, auch wenn alle anderen das tun, sondern dass wir uns daran erinnern und Dankbarkeit zeigen, dass wir dir und anderen Menschen weitergeben, wie du uns beschenkt und geführt hast, trotz der manchmal schweren Lebenssituation, die du uns auch zugemutet hast. Danke dafür. Ruf du uns das in Erinnerung und hilf du uns, in der nächsten Woche die rechten Entscheidungen zu treffen, die dich verherrlichen und die anderen Menschen zeigen, wer du bist und wer du ganz besonders auch in unserem Leben bist. Danke, dass wir da Geschwister haben, die uns ermutigen, dein Wort, was uns weiterführt, und der Heilige Geist, der uns erinnert an all das, was du gesagt hast. Amen.